Es ist Palmsonntag, also nicht für uns, haben noch ein bisschen Zeit, aber für Jesus und die Jünger. Aber die wussten noch nichts davon, zumindest die Jünger, dass es der Palmsonntag heißen wird. Und die Juden haben sich in Jerusalem zum Passafest versammelt, um ihre Erlösung, um ihre Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten durch Gottes Wirken zu feiern. Da war eine Sehnsucht da nach neuerlicher Rettung, der Wunsch nach Befreiung war groß von der Besatzungsmacht der Römer. Menschen bei uns sehnen sich vielleicht zurzeit nach der Erlösung vom Coronavirus. Aber es gibt noch eine viel schlimmere Seuche als das. Es gibt noch eine viel schlimmere Sklaverei als die Römer oder die Ägypter. Und das ist die Herrschaft der Sünde über unser Leben, die uns von Gott entfremdet, die unsere Beziehungen zerstört, ja, die uns selbst zerstört. All diese Gedanken und Handlungen, die nicht zu Gott passen, die uns ein schlechtes Gewissen machen, die unser Leben verunreinigen, die wir oft sogar tun, obwohl wir es nicht tun wollen, wie der Paulus im Römerbrief Kapitel 7 schreibt, wir sind versklavt ohne Jesus. Und das Passafest, das Fest der Erlösung, ist ein prophetisches Bild aus der Geschichte Israels über, weiß nicht, 1500 Jahre lang oder länger für Jesus und sein Werk, das er für uns getan hat. Oder tun wird im Kontext der Bibelstelle. Jetzt, Jesus steht ja kurz davor. Das Passafest, das Opferlamm, dass die, die Gott glauben und seiner Lösung des Problems sich anvertrauen, dass sie vor Gericht und vor Tod bewahrt werden. Und Jesus ist gekommen, um uns von was viel Wichtigerem zu befreien. Als vor dem Coronavirus oder den Römern. Er ist gekommen, um uns unsere Schuld abzunehmen, um uns mit Gott zu versöhnen, um uns im Himmel zu stellen, um uns wiederherzustellen im umfassenden, ganzheitlichen Sinn. Eigentlich viel mehr, als die Juden erwartet haben. Und als viele Menschen heute erwarten. Leider sind viele geistig blind, sehen ihre geistliche Not gar nicht. Leute haben furchtbare Panik vor dem Virus. Aber viel schlimmer ist die Sünde in unserem Leben. Und was würde passieren, wenn jemand heute gelaufen kommen würde und sagen, ich habe die Medizin gegen den Coronavirus. Und ich schenke sie euch gratis. Jedem, der will. Was würden die Menschen tun? Menschen würden ihm nachlaufen, nachfolgen in biblischer Sprache. Hey, ich will's. Aber wie viel mehr sollten wir zu Jesus laufen? In Johannes 1 wird uns gesagt, er kam in das Seine, doch die Seinen, sein Volk, nahmen ihn nicht an. Aber so viele ihn annahmen, denen gab er das Vorrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ist das wunderbar? Was für ein wunderbares Angebot. Und unsere Erlösung beruht auf zwei Ereignissen. Das eine ist, was Jesus für dich getan hat vor 2000 Jahren, das perfekte Leben, das er für dich gelebt hat, Tod, den er für deine Schuld gestorben ist an deiner Stelle, deine Auferstehung. Und das zweite Ereignis ist deine Entscheidung. Wenn du es für dich annimmst, dann wird es wirksam für dich. Wenn ich die Impfung gegen den Coronavirus habe und du nimmst sie nicht, du willst sie nicht, dann wird sie dir nichts bringen. So ist es mit dem, was Jesus für uns getan hat, auch. Jesus zieht jetzt nach Jerusalem ein, um Gottes Plan der Erlösung auszuführen. Und um sich jetzt öffentlich als Messias, als den verheißenen Retter und Erlöser und Herr zu präsentieren. Und die Frage ist, was werden die Menschen mit ihm machen? Für dich persönlich ist die Frage, was wirst du mit ihm machen? Wirst du ihn annehmen als deinen Retter und deinen Herrn? Oder wirst du mit den Leidern Israels rufen, kreuzige ihn, schaff ihn weg. Ich will mein eigener Herr sein. Vers 1, als er sich Jerusalem näherte, oder als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen, das war ein kleiner Vorort von Jerusalem am Ölberg, an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Jesus läuft nicht weg von seiner Berufung. Er arrangiert das Ganze, er organisiert das Ganze. Hier sehen wir. Immer wieder, als die Volksmengen in Galiläa Jesus zum König machen wollte, hat Jesus sich zurückgezogen und hat gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber jetzt ist seine Stunde da. Und Jesus geht ganz bestimmt voran, dem Kreuz entgegen. Das war kein Unfall, der Jesus da passiert ist. In Johannes 10 hat Jesus gesagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich gebe es und lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Es war Jesu freie Entscheidung. So sehr liebt dich Jesus, dass er sein Leben gegeben hat für deine Rettung. Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Niemand liebt dich mehr als Jesus. Es gibt keinen besseren Herrn als den, der sein Leben für dich gibt, als den, der dich über alles liebt. Ich meine, so einen Herrn, dem folgt man und dient man gerne. Und wenn jemand zu euch sagt, so sollt ihr sprechen, der Herr braucht sie, und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist. Prophet Zacharja, Kapitel 9, so ungefähr 500 Jahre zuvor. Der spricht, sagt der Tochter Zion, Zion ist Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Zacharja hat gesagt, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Jesus bietet sich hier den Menschen in Jerusalem als Messias an, als Retter. Und den Juden war ganz sonnenklar, was Jesus hier beansprucht hat zu sein. Die kannten ihr Altes Testament. Und seht hier, er ist der König, der kommt. Aber er kommt sanftmütig, sanft und demütig zu seinem Volk als Diener, als Erlöser. Ein König auf einem Esel oder auf einem Maultier, das war eine gute Nachricht. Der bringt Frieden, der kommt in Frieden. Ein König auf einem Pferd, der gegen eine Stadt zieht, das waren schlechte Nachrichten. Der kommt, um Krieg zu führen. Und Jesus hätte kommen können wie der Prophet Jona zu Ninive und hätte sagen können, 40 Tage und es ist aus mit euch. Turn or burn, kehr um oder du wirst gegrillt. Vielleicht wäre das auch effektiv gewesen, vielleicht so eine kleine Drohung. Vielleicht hätte er auch so ein bisschen wie Elia das Feuer mal auf den Bar runterfallen lassen, ein paar toasten können, so als kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Aber nee, Jesus kommt nicht so Er kommt sanftmütig. Er kommt demütig, um unsere Herzen zu gewinnen. Er ist so eine wunderbare Person. So sanft, so liebevoll uns gegenüber, wie er mit uns umgeht. Jesus missioniert nicht mit dem Schwert, wie manche andere. Er will eine Entscheidung von uns für ihn aus unserem Herzen. Aus Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wie demütig, wie unspektakulär Jesus hier kommt. König auf einem Trabi. Kein Rolls-Royce, keine Krone, kein Pomp. Und seid ihr nicht froh, dass Jesus Esel gebraucht? Ich bin manchmal so ein Esel, dickköpfig und störrisch und rebellisch. Und dieser Esel ermutigt mich. Ich sehe mich in dem Esel. Ich habe auch an 3. Mose gedacht, Kapitel 13. Da wird gesagt, jeder erstgeborene Esel musste durch ein Lamm ausgelöst werden. Das Erstgeborene von allem hat Gott gehört als Opfer, so wie er auch in unserem Leben unser Erstes, unser Bestes bekommen soll. Nichts Geringeres verdient er eigentlich. Und das ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext, aber ich finde, es ist auch ein schönes Bild für das, was Jesus für uns getan hat, was er uns erlöst hat. Er hat unseren Platz eingenommen, er ist für uns gestorben, er ist unser Opfer geworden und dadurch sind wir losgebunden, wie dieser Esel, befreit uns, er macht uns immer freier von diesen Dingen, die uns binden und die unser Leben versauen. Und jetzt will er uns gebrauchen, wie diesen befreiten, losgebundenen Esel. Und welch größeres Vorrecht hätte ein Esel haben können, als den König der Könige nach Jerusalem zu tragen? Und gibt es irgendeine höhere Berufung für uns, als ihm zu dienen und zu folgen? Gibt nichts Größeres, gibt nichts Höheres, gibt nichts Befriedigenderes. Es ist ein Vorrecht, dass wir seinen Namen tragen. Christ. Paulus hat gesagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Es ist Gottes Kraft zum Heil für jeden, der da glaubt. König Jesus kommt auf dem Esel als Friedefürst. Aber wir wissen aus der Offenbarung, eines Tages wird er auf einem Pferd kommen, in diesem Bild in der Offenbarung, auf einem weißen Pferd, um die Rebellischen zu richten. Das gilt für die Nation Israel, das gilt auch für jeden von uns persönlich. Jetzt ist Gnadenzeit. Jesus hat uns erlöst am Kreuz. Jesus klopft sanftmütig und demütig an unsere Herzenstür. Drängt sich nicht auf, aber er klopft an, bietet Frieden mit Gott an, bietet jeden Menschen an, Gottes Kind zu werden. Das ist ein unglaubliches Angebot. Aber wir wissen, Jesus wird auch wiederkommen. Und als souveräner König dieses Universums wird er richten, die Lebenden und die Toten. Alle, die ihn abgelehnt haben. Und dann müssen sie die Konsequenzen tragen. Das Gericht, Feuersee, sehen wir im Buch der Offenbarung. Wie ist deine Beziehung zu Jesus? Ist er dein Retter? Ist er dein Herr, dein Boss? Ist er dein Freund? Oder ist er dein Feind und dein Richter? Wie würdest du die Ewigkeit verbringen, wenn heute Schluss wäre für dich hier auf dieser Welt? Mit Gott oder getrennt von Gott? Himmel oder Hölle? Hast du Frieden mit Gott? Bist du versöhnt? Ist das Allerwichtigste? Nicht krank zu werden. Versöhnt zu werden mit Gott. Und wenn du das noch nicht bist, dann ist es an der Zeit, dein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Jesus als seinen Retter anzunehmen und als seinen Chef, seinen Herrn. Und das kannst du ihm mit ganz einfachen Worten sagen. Ich verstehe, dass ich nicht perfekt bin, dass ich ein Sünder bin und ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld gestorben bist. Und ich möchte, dass das für mich gilt. Ich möchte mich dir anvertrauen. Komm in mein Herz, komm in mein Leben. Sei du mein Retter. Sei du der Chef in meinem Leben. Ab heute. Ist deine Entscheidung, ob du als Kind Gottes in die Ewigkeit gehen willst oder als Feind Gottes. Er liebt dich. Er hat alles getan, um dich zu erlösen. Er will dich adoptieren. Und das Verrückte ist hier, in diesem Kontext sehen wir nicht hier in der Stelle, aber in der Parallelstelle. Jesus weint über die, die ihn ablehnen, die er dann als gerechter König richten muss, als Rebellen. In der Parallelstelle stoppt Jesus vor der Stadt Jerusalem und er weint über sie, er weint über die Menschen, die ihn ablehnen. Inmitten all dieses Jubels, der um ihn herum ist, und Jesus weint. So sehr liebt er dich, so sehr liebt er die Menschen. Er will nicht richten, er will retten. Dazu ist er gekommen, hier. Vers 6, als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie. Und er setzte sich darauf, also auf das Fohlen, das war wohl auch eine sie. Und sie haben die Mutter wohl mitgebracht, um das Jungtier zu beruhigen in all dem Trubel. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf den Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg, also Palmzweige. Deswegen heißt der heute Palmsonntag. Kleider auf den Weg, also sie haben Jesus sozusagen den roten Teppich ausgerollt, nur ein bisschen demütiger. Zeigt mir, dass wir Jesus mit dem Kleinsten dienen können, was wir haben und ihn ehren können. Die Volksmenge aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen: Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Das können wir uns vorstellen. Die Volksmengen aber sagten: Dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Viele Menschen, die mit Jesus aus Galiläa gekommen sind, haben ihn gekannt. Und die Menschen haben geschrien: Hosanna, hilf doch! Sohn Davids, das war ein Titel für den Messias, den verheißenen Retter. Er sollte ein Nachkomme des Königs David sein. Und die Menschen zitieren hier aus Psalm 118, einen messianischen Psalm. Also für die Jünger war offensichtlich, wer Jesus war. Und sie proklamieren Jesus als den verheißenen Retter und Herrscher. Und Jesus nimmt das auch an. Wie gesagt, er organisiert das Ganze. Rette uns, Jesus, wir preisen dich als Messias, richte dein Reich auf. Und die Menschen haben wohl erwartet, dass Jesus nach Jerusalem zieht, dass er Waffen verteilen lässt, dass er gegen die Festung Antonia hinaufzieht und die Römer rauswirft. Und es muss schockierend für die Juden gewesen sein, was Jesus stattdessen gemacht hat. Matthäus gibt uns hier so eine Art thematische Zusammenfassung von dem, was passiert ist. Markus und Lukas, da verflucht er den Feigenbaum vor der Tempelreinigung und das war erst am nächsten Tag. Aber um den Gedanken weiterzuführen, was tat Jesus? Vers 12, Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Was tat Jesus? Genau das Gegenteil, was das Volk von ihm erwartet hat. Er ging in ihren Tempel, in ihr Heiligtum, statt zu den Römern, um die rauszuschmeißen. Er hat die jüdischen Händler rausgeschmissen, statt die Römer. Er hat die jüdischen Leiter konfrontiert, nicht die römischen Besatzer. Ihm ging es um ein geistliches Reich, nicht ein irdisches Reich. Und er konfrontiert hier falsche Geistlichkeit eigentlich. Und der Tempel hier war ein wunderbares, herrliches Gebäude, aber geistlich war es ein Sauhaufen da drin. Und wir müssen als Hintergrund wissen, dass dieser Tempelbazar da von den hohen Priestern und ihren Familien organisiert war. Die haben blendend damit verdient. In Markus 11 sagt Jesus, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen, also für alle Menschen, die Juden und die Nichtjuden. Das ist die Gemeinde Jesu heute. Aber die jüdischen Leiter haben in dem Vorhof der Heiden, in dem die Nichtjuden Gott anbeten konnten und den Gott Israel suchen konnten und finden konnten und kennenlernen konnten, statt Gebet haben sie einen Basar organisiert dort. Und wer von euch war schon mal auf einem fernöstlichen Basar? Wie geht's dazu? Sehr laut, ne? Da ist Gedränge, da wird geschrien, da wird gefeilscht. Die Juden hatten zu diesem Fest ihren Zehnten in den Tempel gebracht. Und sie durften keine heidnischen Münzen in den Opferstock werfen in den Tempel, weil auf den heidnischen römischen Münzen waren oft Götzenbilder drauf oder Bilder vom Kaiser, der sich als Gott anbeten ließ. Und deswegen haben die Priester gesagt, nee, ihr müsst diese Münzen wechseln in koschere Währung, Tempelwährung, was immer das genau war. Und die haben denen einen echt schlechten Kurs gemacht, diese Geldwechsler, und haben die Anbeter abgezockt. Und dann waren da Händler, die haben Opfertiere verkauft, auch zu total überteuerten Preis. Also hier lesen wir von den Tischen der Taubenverkäufer, das waren die Opfer für die armen Leute. Und ihr wisst, Opfertiere mussten makellos sein. Die waren ein Bild für den sündenlosen Jesus. Also alle Tiere, sagen wir mal Schafe zum Beispiel, die Menschen jetzt selbst mitgebracht haben in den Tempel, wurden von den Priestern inspiziert, ob die auch ohne Makel waren. Und die haben mit den Händlern zusammengearbeitet. Die waren alle Teil der gleichen Mafia da. Also wenn du dein eigenes Tier gebracht hast, dann hat der Priester irgendwas gefunden, hat gesagt, nee, das kannst du nicht opfern. Aber guck mal hier, die Händler, die haben Tiere, die haben schon unseren Stempel drauf. Die haben wir schon mit unserem Gütesiegel sozusagen versehen. Die wurden schon geprüft von uns. Oh, kostet nur das Dreifache, aber was ist das schon, wenn du Gott anbeten willst? Und so haben die eigenen Leiter Gottes Volk abgezockt und ausgebeutet und sich bereichert auf Kosten ihrer Schäfchen. Sehen wir das auch noch heute im Tempel Gottes, in der Gemeinde? Oh ja, ne? Religion ist ein großes Geschäft. Vor allem in Amerika, aber ich habe es auch in Afrika erlebt und auch hier bei uns. Pastoren, Leiter predigen den Wohlstand. Wenn du, Schäfchen, mir dein Geld gibst, dann wird Gott dich segnen. Ah, wunderbarer Deal. Also her mit der Kohle, Leute. Wenn du mir 1 Euro gibst, wird Gott dir 10 Euro zurückgeben. Also warum gib mir nicht 1.000 oder 10.000? Dann kannst du reich und im Wohlstand leben und Ferrari fahren, so wie ich. Weil irgendwo muss die Kohle ja hin, die ihr bei mir abladet. Ne? Und gutgläubige Schäfchen lassen sich abzocken. Die Wahrheit ist natürlich, dieses sogenannte Wohlstandsevangelium ist ein Pyramidenspiel mit dem Prediger oben an der Spitze. Also lasst euch nicht reinlegen. Das sind Betrüger, das sind Scharlatane. Schick auch nie dein Geld irgendeinem Prediger, der sagt, wenn du mir eine Spende schickst, dann werde ich für dich beten. Wenn er nicht ohne Spende für dich betet, wird er auch nicht mit Spende für dich beten. Sei nicht so naiv. Und wenn ein Prediger mehr über Geld redet und über Geben redet als über Jesus, dann ist Zeit abzuschalten oder die Gemeinde zu wechseln. Paulus hat uns gesagt, es ist ein Zeichen für falsche Lehrer, wenn sie versuchen, die Gläubigen abzuzocken. Und eine Anforderung für Älteste und Diakone ist, dass sie nicht dem schändlichen Gewinn nachgehen. Der Apostel Petrus schreibt den Ältesten in 1. Petrus 5, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß und auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Habgier im Herzen eines geistlichen Leiters ist sein Schiffbruch. Manchmal wundere ich mich auch, was für hohe Preise verlangt werden für bestimmte Bibeln oder christliche Literatur oder um Predigten an gewissen Stellen runter zu laden. Ich meine, jeder prüfe seine eigene Motivation und reinige seinen Tempel des Heiligen Geistes, sein Herz. Jesus macht das auch in unserem Herzen immer wieder, so ein Osterputz von unseren falschen Einstellungen, falschen Prioritäten, uns reinigt. Und das ist ein Segen, das ist heil, das ist befreiend. Ist da was in deinem Herzen, wo der Heilige Geist den Finger drauflegt? Ist da was, was raus muss? Schmeiß es raus, lass es zu. Ist eine gute Sache. Abzockermentalität zum Beispiel passt überhaupt nicht zu Jesus. Und auf unserer Webseite sind alle Downloads völlig gratis, ganz bewusst. Wir haben auch auf unserem YouTube-Kanal die Werbung nicht aktiviert. Das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Und oft auch nicht inhaltlich. Ich meine, oft wie die Faust aufs Auge zur Botschaft, die dann kommt. Also finde ich völlig unpassend. Und wer freiwillig spenden mag, der darf gerne das tun, aber diese Kommerzialisierung des Evangeliums ist eine ganz hässliche Sache, mag ich überhaupt nicht. Jesus ist gekommen, um zu dienen und um sein Leben zu geben. Das ist unser Vorbild. Und so kommt Jesus in den Tempel, in den Basar, und er hat sich wohl gedacht, ich bin im falschen Film hier. Das hat sein Herz als Gott betrübt. Und er hat sich gedacht, okay, jetzt ist Zeit für Osterputz. Und passt das in ein Bild von Jesus? Jesus, der hier im Tempel randaliert, weiß nicht, ob das zu viel ist zu sagen, der hier Tische umschmeißt und Leute rauswirft. Jesus war kein Hippie, so ein Weichei, wie er manchmal dargestellt wird. Er war ein gestandener Mann. Ich glaube, Jesus hatte Muskeln als Zimmermann. Vor allem hat er göttliche Autorität. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er ist nicht der kitschige, liebe Gott. Er ist der heilige, allmächtige, souveräne Herrscher über dieses Universum. Der sagt, du bist entweder für mich oder gegen mich mit allen Konsequenzen. Du kannst mich nicht veräppeln, du kannst mich nicht irgendwie mir was vormachen oder mich manipulieren. Und ich mag Jesus. Ich mag diesen Jesus. Er ist sanft zu seinen Kindern, aber er ist stark gegen alle Heuchler und alle Scheinheiligen und die, die seine Kinder abzocken wollen. Ich mag das. Und niemand ist je zuvor mit den Priestern und den ehrwürdigen Leitern Israels so umgesprungen wie Jesus hier. Aber hier Jesus, der Hausherr, schmeißt ihre Angestellten raus, sagt, hey, ihr Händler, da ist die Tür. Mein Haus, sagt Jesus, damit beansprucht er, Gott zu sein, übrigens einmal mehr. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Zum zweiten Mal übrigens schmeißt er sie schon raus. Einmal, das erste Mal hat er es ganz zu Beginn seines Dienstes getan. Im Johannesevangelium lesen wir davon. Und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. So wie Jeremia das schon den Leitern im Alten Testament vorgeworfen hat, in Jeremia 7. Und was ist eine Räuberhöhle? Das ist der Ort, wo die Räuber abhängen. Das zeigt doch, wer ihr seid. Noch nie zuvor hat irgendjemand mit den religiösen Leitern so geredet. Jesus hat Klartext gesprochen. Vers 14, und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm und er heilte sie. Oh nein, jetzt auch das noch. Er zeigt hier ganz öffentlich, wer er war. Der verheißene Messias. Die Heilungen, die Jesus getan hat, waren mehr als nur Heilungen. Die waren Zeichen, messianische Zeichen. Und man sollte denken, die Obersten wären glücklich gewesen, dass Jesus in ihrem Tempel Menschen heilt, heilmacht. Aber, Vers 15, als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna, dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen? Das war diese Phrase, die sie geliebt haben, die Schriftgelehrten und Theologen. Habt ihr noch nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Psalm 8. Was haben die Kinder gesungen? Du bist der Messias, Jesus. Und warum hat das die religiösen Leiter gewurmt? Warum wurden sie unwillig? Weil Jesus sie zurechtgewiesen hat. Weil sie selbst groß sein wollten, statt Jesus groß zu machen. Weil sie ihre Position gefährdet gesehen haben. Weil sie ihr eigener Herr sein wollten. Weil sie habsüchtig waren und Jesus, was er hier getan hat, das war wirklich geschäftsschädigend für ihre Abzockerei. Vielleicht ist es das ja auch für deine Geschäfte manchmal, wenn Jesus sagt, Weil Jesus so anders war, als sie sich ihm vorgestellt hatten, weil er andere Pläne hatte, als sie hatten, weil er ihre Erwartungen nicht erfüllt hat. Kennst du das? Bist du manchmal auch enttäuscht von Gott? Das ist eine ganz normale, gute biblische Erfahrung. Es tut weh. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Wie reagierst du dann? Wie die Leiter Israels? Und ich frage mich, wie viele von diesen Menschen, die heute, also an diesem Tag, hier Halleluja und Hosanna gesungen haben und Jesus Lob gepreist haben, ein paar Tage später mit den jüdischen Leitern gerufen haben, kreuzige ihn, weg mit ihm, schaff ihn weg, weil er ihre Erwartungen nicht erfüllt hat. Menschen wollen gern einen König Jesus, der es ihnen recht macht, der ihren Willen tut. Und als er es nicht getan hat, haben sie sich gegen ihn gewandt. Wollten eigentlich keinen König. Die wollten einen Diener haben, der es tut, was sie wollen, den sie rumkommandieren können. Im Glauben beanspruchen, würden viele heute sagen. Ne? Wirft ein interessantes Licht auf die Verse 21 und 22. Missbrauchen Menschen oft. Diese Menschen kehren die Rollen von Herr und Diener um, wollen Gott spielen. Aber Jesus spielt da natürlich nicht mit. Ich meine, ist mit Verlaub auch ziemlich lächerlich, wenn wir Menschen Gott spielen wollen. Die Rollen sind schon verteilt. Zwei Dinge sind sicher. Erstens, es gibt einen Gott. Und zweitens, du bist es nicht. Wie reagierst du, wenn König Jesus nicht das tun will oder dir das geben will, was du willst? Was machst du dann, wenn du enttäuscht wirst von Gott, deine Erwartungen enttäuscht? Verlässt du ihn, wie so viele Menschen Jesus verlassen haben, die allermeisten eigentlich zur Zeit Jesu? Oder ist er dann immer noch dein Herr und dein Gott? Und wirst ihm weiter vertrauen? Wirst du mit Jesus sagen, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wenn du das Leben verlässt, dann, was passiert dann? Dann stirbst du. Keine gute Alternative. Jesus sprach, ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Lob aus dem Mund der Kinder. Das sind Dinge, die wir im Haus Gottes heute sehen sollten, in seiner Gemeinde. Erstens, es sollte ein Bethaus sein. Kommunikation, Gemeinschaft mit Gott sollte uns auszeichnen, eigentlich. Wie populär sind die Gebetstreffen bei uns? Zweitens, es sollte ein Ort werden, wo die Menschen geheilt und heil werden. Vor allem auch die geistig Blinden und geistig Lahmen, dass sie zu Jesus finden. Und drittens, Lobpreis aus ehrlichem Herzen. Einfach wegen dem, wer Jesus ist und wegen dem, was er schon für uns getan hat. Und egal, wenn er unsere Erwartungen auch manchmal enttäuscht, wenn er nichts mehr für uns tun würde in unserem Leben, könnten wir ihn immer noch anbeten, will ich sagen, wegen dem, was er schon für uns getan hat. Hey, schau aufs Kreuz. Das ist das Größte. Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Er hatte dort Freunde, Martha, Maria und Lazarus. Und er hat sich bei ihnen wahrscheinlich viel wohler gefühlt als in Jerusalem, bei den ganzen Heuchlern. Vers 18. Des Morgens früh aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm, nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Oh Mann, ziemlich destruktiv, oder? Ich meine, wenn die Leute das gewusst hätten, manche hätten sich wahrscheinlich an den Feigenbaum gekettet. Aber warum hat Jesus das getan? Wir müssen den Kontext beobachten und uns auch an Lukas 13 erinnern. Da hat Jesus ein Gleichnis erzählt. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war, und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Wozu macht er das Land noch unbrauchbar? Er aber antwortete und sagte zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn er künftig Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, so mag er ihn abhauen. Der Weinberg ist ein alttestamentliches Bild für Israel, das vor allem der Prophet Jesaja gebraucht hat, um Gottes Wirken mit seinem Volk zu beschreiben oder darüber zu reden. Jesaja 5, Vers 7, denn der Weinberg des Herrn, der Herrscharen, ist das Haus Israel. Und hier in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt hat, stand in diesem Weinberg ein Feigenbaum. Und in dem Gleichnis, ist klar, geht es um den 3,5-jährigen Dienst ungefähr Jesu an seinem Volk. Und dieses Gleichnis spricht über die barmherzige Geduld, die Jesus hatte, unser Retter. Und jetzt hier in Matthäus 21, am Ende seines Dienstes, kommt Jesus nach Jerusalem, in den Tempel, in das Heiligtum Israels. Und er ist hungrig nach geistlicher Frucht. Sollte eigentlich erwarten dürfen, geistliche Frucht. Aber was findet er? Die Abzocker im Tempel. Äußere Religiosität, leere Rituale, aber nichts dahinter. Auch von den Menschen, vor allem auch von denen, die Leiter waren. Die waren im Herzen weit von Gott entfernt, abgefallen, keine geistliche Frucht in Israel. Also was Jesus hier tut, er gebraucht diesen Feigenbaum als Bild für Israel. Vielleicht auch für Jerusalem im Besonderen als religiöses Zentrum und sein drohendes Gericht. Wir kennen das von Jeremia 8, Vers 13, wo wir eine ähnliche Situation haben, kurz vor der Zerstörung des Tempels und der Stadt Jerusalem durch die Babylonier damals. Da heißt es, wegnehmen, wegraffen werde ich sie, spricht der Herr. Keine Trauben sind am Weinstock und keine Feigen am Feigenbaum und das Blatt ist verwelkt. So will ich ihnen Menschen bestellen, die sie verheeren werden. Und hier die Verfluchung und Zerstörung des Feigenbaums als prophetisches Bild für das, was mit der Generation passieren wird, die Jesus, den Messias, abgelehnt hat, von dem das ganze Alte Testament spricht. Prophetisches Bild für die Zerstörung des Tempels und der Stadt durch die Römer 70 nach Christus. Kapitel 24 wird Jesus mehr darüber sprechen. Aber was hat nicht gepasst an diesem Feigenbaum? Seht ihr, er hatte Blätter, aber er hatte keine Feigen. In der Regel kam die Frucht noch vor den Blättern. Die Vorfeigen oder Frühfeigen wurden die genannt. Also hätte ein Feigenbaum mit Blättern auch Früchte haben sollen. Dieser Baum war voller Blätter, aber ohne Frucht. Auf gut Deutsch, war ein Heuchler. Wie die Nation Israel zur Zeit Jesu. Und Gott ist nicht daran interessiert, an äußerlicher Religiosität allein. Wenn da kein geistiges Leben ist im Tempel, braucht er auch keinen Tempel. Dann machen wir den platt. Der zerstörte Trümmerhaufen nach der Zerstörung, als die Römer fertig waren, der hat dem geistigen Zustand besser entsprochen als dieser prunkvolle, herrliche Tempel, der da gestanden ist. Das war alles leere Hülle. Auch in unserem Leben ist Gott nicht an irgendeiner religiösen Fassade allein interessiert, die inhaltslos ist. An viel Laub in unserem Leben, dem Fisch am Auto und das Kreuz um den Hals und das Halleluja-T-Shirt und ein schönes Gemeindehaus und christliche Rituale, wenn da nichts dahinter ist, interessiert ihn überhaupt nicht. Er will unser Herz, er will Beziehung, er will geistliche Frucht. In Johannes 15 hat Jesus gesagt, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und Frucht wächst in der vertrauensvollen Gemeinschaft mit Jesus, im Wort Gottes, im Gebet, in der Gemeinschaft mit ihm. Wer in mir bleibt und ich in ihm, hat Jesus gesagt, der bringt viel Frucht. Und woran denken wir, wenn wir an geistliche Frucht denken in unserem Leben? Ich denke gleich mal an Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes. Liebe, Friede, Freude, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, all diese guten Dinge eines von Jesus geprägten Charakters. Frucht der Heiligkeit, Römer 6. Frucht der Lippen, Lobpreis, Gebet, Lippen, die seinen Namen bekennen im Hebräerbrief. Jeremia, die Frucht der Gedanken, die Frucht guter Taten, Römer 1, die Frucht, andere für Christus zu gewinnen. Frucht der Gerechtigkeit, Hebräerbrief Kapitel 12. Also zusammenfassend könnte man sagen, ein Leben, das Gott gefällt und ehrt und andere Menschen ansteckt. Johannes 15, Vers 8, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Matthäus 5, Vers 16, Bergpredigt. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Jesus sucht nicht religiöse Menschen. Jesus sucht Nachfolger, Jünger. Also sei kein Heuchler. Das ist erstens mal schon viel zu stressig. Ständig was vorzumachen, das ist auch nicht heil. Und Jesus können wir sowieso nichts vormachen. Es ist viel besser, wenn wir unsere Beziehung mit ihm in Ordnung bringen, die Prioritäten neu ordnen und dann authentisch leben mit ihm, als geistlich zu verdorren. Ich möchte gerne noch den ganzen Abschnitt von Johannes 15 lesen, weil es ein guter Kontext ist zu den nächsten Versen. Ihr kennt diesen Abschnitt wahrscheinlich alle. Johannes 15, Vers 4, wer mitlesen will. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Markus in seinem Evangelium erzählt uns dieses Detail, dass Jesus und seine Jünger am nächsten Morgen wieder denselben Weg am Feigenbaum vorbeigingen. Und da lesen wir im Vers 20, und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum sogleich verdorrt? Boah, Jesus, das ist wirklich passiert, was du gesagt hast. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun. Das ist Pipifax, das ist ein Klacks für den allmächtigen Gott. Sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Ich weiß nicht, ob er den Tempelberg da im Blick hatte oder den Ölberg. Heb dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet Glauben begehrt, werdet ihr empfangen. Also Vertrauen und Kommunikation, Glauben und Gebet, das macht eine lebendige Beziehung mit Jesus aus. Und wir wissen, Glauben drückt sich in Gehorsam aus. Und in dem Kontext dürfen wir Wunder erwarten und Gottes lebendiges Wirken. Aber bitte eines, bitte geht nicht heute raus und fangt an, Bäume zu verfluchen, okay? Oder kommandiert Berge herum. Lasst den Donnersberg dort, wo er ist, das ist gut so. Meine starke Vermutung wäre, auch wenn er es versucht, ihn zu versetzen, wird es schlicht und einfach Zeitverschwendung sein. Es wäre auch nicht fruchtbar, es wäre auch kein gutes Zeugnis. Die Leute würden denken, ihr seid Freaks und die hätten absolut recht. Das ist nicht die Frucht, die Gott sucht, dass wir Bäume verfluchen oder Berge versetzen. Er hat überhaupt kein Interesse an verdorrten Bäumen oder verschobenen Bergen. Die Aktion Jesu hier mit diesem Feigenbaum ist eine symbolische Handlung, eine Bildhandlung. Und das ist auch typische orientalische Bildsprache hier, Berge versetzen. Das ist die Stilform der Übertreibung. Wir haben das auch in unserer Sprache, wenn wir sagen, ich könnte Bäume ausreißen. Nee, nicht wirklich, oder? Nicht wörtlich. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Denkt vielleicht lieber als an den Donnersberg an Problemberge in eurem Leben, die euch unverrückbar erscheinen. Die sind ein Klacks für Gott. Jesus gibt hier eine wunderbare Ermutigung. Da ist eine wunderbare, lebensverändernde Dynamik im vertrauensvollen Gespräch mit Gott. Gebet ist eine machtvolle Angelegenheit. Wir reden mit dem Schöpfer dieses Universums, der alles, was existiert, einfach mit einem Wort in Existenz gesprochen hat. Er kann alles tun, was er tun will. Wir auch? Ist das nicht das, was hier steht im Vers 22? Ist das nicht hier gemeint? Manche legen das so aus. Gott ist wie ein Getränkeautomat, so ein richtig guter Sklave eigentlich. Und wenn du deinen Glauben reinwirfst, am besten mit der richtigen Formel, im Namen Jesu, dann kannst du bestellen, was immer du willst. Drückst auf den richtigen Knopf und dann kommt das Bestellte raus. Der Jesus-Automat. Ist es nicht, was hier steht? Was immer du Glauben begehrst, wirst du empfangen? Also proklamiere Reichtum, proklamiere Gesundheit, fordere deinen Ferrari und deine Villa und deine Traumfrau, was immer du willst. Gott muss es dir geben. Deine Worte haben Schöpfungskraft. Du bist zwar nicht Gott, aber das ist egal. Du hast Macht, du kannst Gott lenken. Das ist Esoterik pur eigentlich, dieses Denken. Du wirst sein wie Gott. Haben wir das nicht schon mal irgendwann gehört? Ah ja, Satan hat es der Frau im Garten gesagt. Und das ist der richtige Kontext für diese Lehren. Übrigens. Was ist der Kontext hier für das, was Jesus gesagt hat? Der Kontext ist Frucht bringen für Jesus. Der Kontext ist Gott, Jesus etwas zutrauen. Das hat er zurechtgewiesen hier, oder? Im Kontext spricht er hier zu Nachfolgern, zu Jüngern Jesu. Menschen, die sich selbst verleugnet haben und alles verlassen haben, um Jesus nachzufolgen. Spricht hier nicht zu selbstsüchtigen Egoisten oder Habsüchtigen. Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Warum? Weil dann euer Herz mit meinem Herzen übereinstimmt, weil ihr dann meinem Sinn habt und ihr das wollt, was ich will, sagt Jesus. Also nicht ich, sondern Jesus. Ne? Johannes 15, Vers 16, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Johannes 14, Vers 14, wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun, in meinem Namen, das heißt meinem Sinn, meinem Charakter, meinem Willen gemäß. Nachfolger Jesu beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Seht ihr, das ist das Ziel von Gebet, ist Gottes Wille. Dass Gottes Wille passiert, nicht mein Wille. Fürbitte ist Zusammenarbeiten mit Gott. Dass wir uns ausstrecken, Gott, was willst du? Und dann beten wir in seinem Sinn, in seinem Willen. Und dann wird er das tun, was er immer schon tun wollte. Und er gebraucht uns in dem Prozess und das ist wunderbar. Und ich verstehe nicht alles über Gebet. aber es geht um seinen Willen. Zusammenarbeit mit ihm unter seiner Führung, nicht unter deiner, bitte, nicht die Rollen vertauschen. Und wenn das dein Herz, deine Einstellung ist, dann darfst du und sollst du wirklich, wirklich zuversichtlich beten zu dem allmächtigen Gott. Eine lebendige Vertrauensbeziehung mit Jesus ist eine dynamische, kraftvolle Angelegenheit. Und viel besser als so eine blättrige, aber leere, heuchlerische, rein äußerliche, beziehungslose Religiosität. Christus in uns ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Also, lasst uns nach mehr von ihm ausstrecken. Und lasst uns beten. Allgemein, lasst uns beten, aber auch jetzt, lasst uns beten. Herr, danke für dein Herz, danke für das, wie du bist, Jesus. So sanft, so liebevoll, so geduldig, aber doch auch so stark und so klar. Und ich mag dich total, du bist wunderbar. Und ich danke dir, Herr, dass wir in Zeiten von Coronavirus und Panik und Angst, dass wir dich haben, einen Fels, der feststeht. Und ich danke dir, dass du uns keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben hast, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Herr, lass uns mit Weisheit leben in dieser Zeit, aber lass uns furchtlos leben. Und wir wollen vor allem beten, Herr, dass du diese Umstände nutzt, um die Herzen von Menschen wieder offen zu machen für dich und das, was wirklich zählt im Leben. Denn du hast gesagt, was bringt es einem Menschen, wenn er alles gewönne, die ganze Welt gewönne, aber seine Seele verliert und verloren geht in die Ewigkeit. Und Herr, schenk uns offene Türen, schenk uns offene Herzen, Vater, für die Menschen, die dich brauchen. Und Vater, schenk uns Mut, dass wir alle Gelegenheiten nutzen, die sich uns bieten, gerade auch durch diese Krise und die Angst der Menschen, alle Möglichkeiten, die sich uns bieten, von dir zu reden. Hilf uns, dass wir in diesem Sturm Zeugen sind, die auf festem Grund stehen und dass Menschen da einen Unterschied bei uns merken. Gebrauche uns, Herr, das ist unser Gebet. Rette Menschen, wir wissen, das ist dein Wille und darum bitten wir heute mit Zuversicht im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Und dazu segne euch unser wunderbarer Gott. Er segne euch mit Freimut, mit diesem Geist des Friedens auch. Frieden im Sturm. Und ich wünsche mir, dass Menschen das merken an uns, dass wir anders damit umgehen. Ja, weise Maßnahmen, die nötig sind, die weise sind, aber nicht mit irgendeiner Panik, mit Gottes Frieden im Herzen. Und mal sehen, welche Türen Gott auftut, dass wir über ihn reden können mit Menschen, die das noch nicht haben. Okay, lasst uns das nutzen. Unsere Krisen sind Gottes Möglichkeiten. Das sehen wir auch in dieser Stelle so schön. Jesus steht über dem Ganzen. Lass uns an ihm festhalten und freudig mit ihm gehen. Amen. Und sonst halten wir euch am Laufenden, gell? Wie es weitergeht. Der Herr segne euch und begleite euch und behüte euch.